Vielen lieben Dank euch, die ihr heute hier Musik gemacht habt und nachher nochmal mit uns spielen und singen werdet. Ich finde es immer eine so schöne Zeit, wenn einfach uns das so ermöglicht wird, dass wir durch die Musik einfach Gott begegnen können. Dass wir in seine Gegenwart kommen können und einfach auch schon ja, einen kleinen Vorgeschmack davon erwarten dürfen oder erfahren dürfen, was uns in Zukunft auch erwarten wird. Das ist für mich immer eine Möglichkeit, wo ich immer denke, ja, da können wir ganz nahe am Herz von Gott sein. Da können wir seinem Rhythmus lauschen und hören. Und Rebecca hat es vorhin schon erzählt, heute haben wir eigentlich eher ein bisschen traurigeres Thema, ein düsteres Thema. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht beim Vorbereiten. Ich suche mir den Text nicht immer selber aus, sondern wir bleiben im ersten Brief an die Thessalonicher im Kapitel 4 und da machen wir heute den Kapitelabschluss. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich möchte euch eine kurze Geschichte zum Einstieg erzählen. Wir wohnen in Thieringen und wenn wir hierher fahren, dann fahren wir ein kleines Waldstück runter, den Dobel. Das ist zwischen Thieringen und Hossing, wo wir dann nach Laufen runterkommen. Und das ist meistens eine recht holprige Strecke, weil die Straße nicht so gut ist. Es gibt ein paar Kurven und meine Tochter sagt dann immer, Daddy, nicht so schnell. Und ich denke mir, naja gut, irgendwann müssen wir halt ankommen. Und ich halte es halt nicht wie ein Irrer runter. Ich meine, ich habe Kinder dabei, ja. Aber in unserem Bus da ruckelt es halt ein bisschen. Und meine Frau hat immer angefangen zu sagen, naja, das ist halt wie eine Achterbahn. Und dann war's schön. Dann hat sie sich gefreut, dass wir die Strecke wieder fahren. Wann fahren wir wieder durch den Wald? Und dann fahren wir die Kurven und lehnen uns nach links und nach rechts. Und wir haben Freude. Und ich möchte das Leben mit einer Achterbahn vergleichen. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Es gibt Momente der Freude und die Momente des Leids. Wir feiern die Liebe, zum Beispiel an Hochzeiten, an Geburtstagen, wenn ein Kind geboren wird. Und wir trauern bei Beerdigungen. Und dabei ist die Trauer mit der Beerdigung meist noch nicht vorüber. Die Trauer ist eine Form der Liebe, der letztlich das Gegenüber fehlt. Meine Heimatstadt, da gibt es zwei Jungs, die machen einen Podcast und immer wieder kommt da jemand, der da die Prominenz aus der Stadt, sage ich jetzt einfach mal, und da war auch eine dabei, die macht Trauerbegleitung, weil sie ihre Tochter verloren hat. Laura's Nest nennt sie das Ganze. Und in dieser Trauerbegleitung sagt sie, es ist sehr wichtig, den Menschen immer wieder zuzuhören. Auch wenn sie immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, aber in eben diesen Erinnerungen lebt die verstorbene Person weiter. Paulus schreibt im Brief an die Thessalonicher und sagt eigentlich, er möchte die Gemeinde trösten und ermutigen. In den letzten Wochen haben wir schon viel über die Gemeinde gehört, dass es noch so eine sehr junge Gemeinde war. Und dennoch war die Gemeinde schon mit dem Tod konfrontiert worden. Paulus versucht, den Trauernden einen Weg zurück ins Leben zu zeigen. Ich möchte einen Text lesen, ich habe die Luther-Heute-Übersetzung dabei. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, die Entrückung der Gläubigen. Wir wollen euch aber nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, im Hinblick auf die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus zu ihm bringen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben, die wir übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, werden ganz gewiss nicht den Entschlafenen zuvorkommen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben, die wir übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen dem Herrn entgegen in Wolken in die Luft entrückt werden und so werden wir für immer beim Herrn sein. Deshalb tröstet einander mit diesen Worten. In Vers 13 steht das Wort Entschlafene.
Dieses Wort ist eine Beschönigung, ein schönes Wort. Wenn wir sterben, sind wir wie Schlafende. Schlafende wachen wieder auf. Und das ist das Ziel von Paulus. Er möchte die Gemeinde trösten, aufwecken. Trauert und dennoch lebt weiter. Die Trauer ist erlaubt. Auch Jesus trauert. Als sein Freund Lazarus gestorben ist, im 1. Johannes 11, Vers 35 steht, Jesus weinte. Der kürzeste Vers in der deutschen Übersetzung. Und er sagt ganz klar, wir dürfen auch weinen. Wir dürfen traurig sein, wenn uns jemand genommen wird. Paulus sagt aber auch, ich will nicht, dass ihr traurig seid, denn es gibt einen Unterschied zwischen denen, die ohne Hoffnung sind und denen, die mit Hoffnung leben. Wer mit Jesus Christus lebt, ist hoffnungsvoll. Wer ohne Jesus Christus lebt, hat keine Hoffnung. Stellt sich nun aber die Frage, was ist denn dann nach dem Tod? Ich habe da mal drei Ansätze mitgebracht. Der eine besagt, der Körper besteht aus Materie und er zerfällt wieder in sich. Eine Seele gibt es nicht, da es keinen immateriellen Teil gibt. Und dieses materialistische Ansatz, da sagt man dann vielleicht bei Beerdigungen, er lebt in unseren Erinnerungen weiter. So wird unsere Erinnerung die einzige Hoffnung auch bleiben. Es gibt dann auch den religiösen Ansatz, der sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt ein Totenreich und ein Himmelreich. Es gibt den Glauben an die Reinkarnation, an eine Wiedergeburt. Es gibt einen geistigen Anteil, welcher in einem anderen Körper wieder erscheint, mit dem Ziel des sich Auflösens im Nichts irgendwann, im Nirvana. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Lukas, ich will gar nicht ewig leben. Ich stelle mir das schrecklich vor. Da habe ich mir gedacht, entweder hat er einfach nur Angst davor, alt zu werden, oder er hat vermutlich ein sehr verzerrtes Bild des ewigen Lebens. Aber es spielt letztlich auch keine Rolle, was ich will. Also es ist nicht relevant, was ich mir wünsche, was nach dem Tod ist. Die Frage ist nicht, was hätte ich gerne, was nach dem Tod ist, sondern die Frage ist, was ist nach dem Tod? Und das ist eigentlich eine hochphilosophische Frage. Ich habe vor ein paar Jahren studiert und so ein paar Gehirnzellen konnten sich noch daran erinnern, dass ich eben auch Philosophie hatte in Vorlesungen. Und da habe ich gelernt, es ist eine Frage der Ontologie, die Lehre des Seienden. Aber die wiederum braucht den richtigen Erkenntnisweg, die Epistemologie, die Lehre der Erkenntnis. Und wenn ich jetzt frage, wie warm ist es denn heute hier in der Friedenskirche, dann bringt mir ein Tachometer nichts. Oder auch ein Dezibelmessgerät. Das sind wunderbare Geräte, die ihren Sinn und ihren Zweck haben, aber sie geben mir keine Antwort auf die Frage, wie warm es hier in der Friedenskirche heute ist. Hierzu brauche ich ein Thermometer. Und genauso brauche ich auf die Frage, was ist nach dem Tod, den richtigen Erkenntnisweg, die richtige Erkenntnisquelle. Und welche Quelle haben wir, um zu erfahren, was nach dem Tod ist? Manche würden sagen, wir haben Autoritäten. Unsere Autorität in eine Autorität sagt uns, was nach dem Tod ist. Es kommt das, was meine Eltern gesagt haben oder was ein Geistlicher mir gesagt hat. Irgendein Pfarrer oder ein Rabbi, ein Imam, irgendjemand. Und ich glaube, nach dem Tod ist, weil wahr ist, was die Autoritäten sagen. Was nach dem Tod ist, ist auch abhängig von der Tradition. So wie man es hier halt glaubt, wo wir leben. Es macht einen Unterschied, ob man in Indien oder in Afrika zur Welt kommt. Es ist so, dass Religionen man sehr genau geografisch lokalisieren kann. Und da gibt es einen Höhepunkt und drumherum flacht es so ein bisschen ab, bis dann die andere Religion wieder da ist. Eine Ausnahme bildet das Christentum, die ist inzwischen überall auf der Welt verteilt und präsent. Aber in dieser Hinsicht macht es einen Unterschied, wo ich zur Welt komme. Welche Religion um mich es gibt, die auch meine Traditionen beeinflusst. Wahr ist, was die Tradition, in der ich lebe, sagt. Oder wir sagen, wahr ist, was sich gut anfühlt, was mir ein gutes Gefühl gibt. Oder wahr ist, was mein Verstand mir sagt, was logisch ist. Ich glaube, alle vier Antwortversuche helfen uns meiner Meinung nach hier nicht weiter. Weil kein Mensch bis jetzt tot war und wieder gelebt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn mit den Nahtoderfahrungen? Nun, man ist nahe am Tod. Man ist nicht tot. Und auch das ist meiner Meinung nach nicht die sicherste Erkenntnisquelle bei der Frage, was ist nach dem Tod? Folglich haben wir jetzt zwei Optionen. Die erste ist, wir wissen es nicht. Es bleibt offen. Wir haben keine Antwort und können weiterhin uns in allen Richtungen nach Antworten suchen. Oder aber zweitens, es gibt eine göttliche Offenbarung. Gott hat es uns wissen lassen. Was glaubst du? Hast du Hoffnung? Und worauf gründet sich deine Hoffnung? Paulus schreibt, wir sind nicht ohne Hoffnung. Warum? Weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Darauf gründet sich unsere Hoffnung. Und für Paulus ist klar, wenn Jesus Christus gestorben und wieder auferstanden ist, dann werden auch wir, die an Jesus glauben, auferstehen. Das ist für Paulus logisch. Die Bibel ist Gottes Geschichte mit uns Menschen, aber auch die Geschichte mit dem Leben. Bereits im 1. Mose 2, Vers 7 können wir lesen, Gott blies dem Menschen Atem ein. In der Gegenwart Gottes konnte der Mensch atmen. In Gegenwart Gottes war Raum zum Atmen. Wenig später lesen wir vom Baum der Erkenntnis, wer davon isst, wird gewisslich sterben. Wer denn davon isst, dem wird der Atem ausgehen. Paulus schreibt in einem Brief an die Römer, ihr kennt es vermutlich alle, 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir, ich, haben im übertragenen Sinne auch von dieser Frucht gegessen. Wir sind geistlich tot, von Gott getrennt. Und auch körperlich sterben wir. Jeden Tag werden wir immer älter. Wer geistlich tot ist, körperlich stirbt, wird ewig von Gott getrennt sein. Gott gab uns Sauerstoff. Als wir gesündigt haben, hat Gott uns in seiner Gnade noch Sauerstoff mitgegeben, wie in einer Sauerstoffflasche. Aber irgendwann geht dieser Sauerstoff aus und wir wissen nicht genau, wann das sein wird. Wir wissen nicht, wann das bei uns der Fall ist. Aber irgendwann geht der Sauerstoff aus und dann sind wir alle von Gott getrennt in alle Ewigkeit. Und egal, was wir tun oder lassen, wir werden die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Was sagt Paulus hier? Er schreit und sagt, stopp, wir sind nicht ohne Hoffnung, weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum ist die Situation jetzt eine völlig andere. Wenn wir sterben, müssen wir die Ewigkeit nicht ohne Gott verbringen. Warum? Weil Gott selbst Mensch wurde. Weil Gott in Jesus Christus auf diese Erde kam und wir Weihnachten gefeiert haben. Es ist noch gar nicht so lang her. Die Situation ist eine andere, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Weil er sündlos für uns gelebt hat und dann sündlos am Kreuz den Tod auf sich genommen hat. Ich stelle mir vor, wie Jesus am Kreuz hängt und in diesem Moment den Glauben verliert. Geistlich tot ist. Von Gott getrennt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, in diesem Moment hat Gott ein Stück weit, oder hat Jesus viel eher, ein Stück weit die Hölle erlebt. Die Trennung von seinem Vater. Jesus war körperlich tot. Man hat es noch überprüft. Und weil Jesus geistlich tot, körperlich gestorben ist, konnte er den Tod besiegen. 1. Korinther steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Paulus begründet, warum wir dies so glauben dürfen. Nicht, weil er das einfach so geschrieben hat. Ich meine, als Mensch kann man ja vieles schreiben. Aber er bezieht sich in seinem Schreiben auf die Worte von Jesus. Das Wort des Herrn. Jesus selbst hat es so gelehrt. Unser Glaube basiert auf einem Wort von Jesus selbst. Natürlich, es ist immer noch Glaube. Natürlich ist das, was nach dem Tod für uns ist, immer noch Glaube. Ein Vertrauen. Glaube bedeutet, ich bin gewiss bei den Dingen, die ich nicht sehen kann. Hoffen auf das, was kommt und noch nicht da ist. Das ist Glaube. Es braucht Vertrauen. Und unser Glaube hat eine vertrauenswürdige Grundlage. Zum einen das Kreuz von Jesus und seine Auferstehung und zum anderen das Wort von Jesus, das er uns gegeben hat, hier in der Bibel. Jetzt aber, was wird passieren, wenn Jesus wiederkommt? Wir lesen, Paulus schreibt, es wird ein Befehl geben, ein Kommando von Jesus. Die Stimme der Engel ertönt und die Posaunen Gottes erklingen. Und es ist immer so in der Bibel, wenn wir was von den Posaunen Gottes hören, das ist die Ankündigung von etwas Großem. Dann kommt Jesus. Und die Bibel sagt, es wird dann zwei Arten von gläubigen Menschen geben. 1. Korinther 15 steht, diejenigen, die leben, werden verwandelt werden, wenn Jesus wiederkommt. Sie werden einen Ewigkeitsleib bekommen. Und im Thessalonicher geht er darauf ein, was passiert mit denen, die schon verstorben sind. Ich stelle mir das so vor, wenn ich sterbe, komme ich in so eine Art von Zwischenzustand. Der Körper wird begraben und die Seele kommt direkt in die Gegenwart Gottes. Zumindest dorthin, wo Jesus ist. Jesus sagt also am Kreuz hing zu dem Mann neben sich am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch, ganz direkt. Und hier steht es in unserem Text, die Entschlafenen werden auferstehen, wenn Jesus kommt. Sie werden auferweckt und auch einen Ewigkeitsleib bekommen. Die bereits Verstorbenen erhalten hier einen kleinen Vorsprung. Es steht zuerst, werden die Verstorbenen auferweckt, wenn Jesus wiederkommt. Und dann werden wir, die wir Leben gerufen. Und zugleich werden wir entrückt werden. Und das dient dem Zweck, dass wir bei unserem Herrn sind. Alle Zeit. Wenn Jesus wiederkommt, dann gehen wir ihm entgegen. Bei Jesus ist Raum zum Atmen. Paulus schließt ab und sagt, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Er schreibt trösten, ermutigen, ermahnen. Mein Ziel mit dieser Predigt ist es die klare Aussage, wir sind nicht ohne Hoffnung. In Bezug auf Menschen, die von uns gegangen sind oder in Bezug auf unser eigenes Leben und Sterben. Luther sagte, dieses Leben hier ist lediglich der Anfang des zukünftigen Lebens. Wir leben hier in einer gefallenen Welt. In einer Welt, in der wir sehr im Moment leben. Und da gibt es Leid, Schmerz und Tod. Ich selbst habe vermutlich den Tod von meinem Großvater noch nicht überwunden. Aber ich kann euch eins sagen, weil als ich diese Predigt hier vorbereitet habe, wo ich mich intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, da habe ich sowas wie Hoffnung verspürt. Die Worte von Paulus waren für mich wie eine heilsame Erfahrung. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und nach diesem Leben geht es weiter. Und darum haben wir Hoffnung für die Zukunft. Und wer Hoffnung für die Zukunft hat, der hat auch eine Hoffnung aus der Zukunft für heute. Wer nämlich glaubt, dass, wenn er stirbt, ewig mit Jesus Christus, mit Gott weiter existieren wird, der wird dieses Leben hier auch anders gestalten. Ich möchte beten zum Abschluss. Und mit euch dann gemeinsam das Vater uns das beten. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in deine Gegenwart kommen können. Ich danke dir, dass wir eine Hoffnung haben für uns und für all diejenigen, die schon von uns gegangen sind. Ich danke, dass wir weinen dürfen, dass du uns tröstest durch die Hoffnung, die du uns gibst. Ich danke dir, dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können, weil wir wissen dürfen, dass wir eine Zukunft mit dir haben. Ich danke dir dafür, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Danke, dass wir heute schon Einblick haben dürfen in die Ewigkeit mit dir. Lass die Ewigkeit zu unserem Zuhause werden. Herr, ich bete jetzt nochmal mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.